Ich lese uns am Anfang der Predigt den Text, um den es heute geht, und der steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch, als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war, und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die ganze Welt ist ihm nachgegangen. Es ist eine besondere Zeit. Und in diesem Bericht fängt alles an mit am folgenden Tag. Da stellt sich fast schon unweigerlich die Frage: Was war denn am Tag vorher? Was war denn an dem Tag, dem der folgte, an dem Jesus auf einem Esel nach Jerusalem kommt? Und was war am Tag vorher, bevor die Menge ihn feiert und ihm zujubelt? Wir haben es eben gehört, Hosianna. Wir haben es am Anfang gesungen: Darum jubel ich dir zu. Wenn sie das Lied gekannt hätten, vielleicht hätten sie es auch gesungen. Jesus war da in Bethanien zu Gast, also kurz vor Jerusalem liegt dieser Ort. Und er war bei Freunden zu Gast. Bei Lazarus, den er kurz vorher von den Toten auferweckt hat, bei Martha und Maria. Und während sie da so saßen, kam Maria und kippte eine ganze Flasche Nade, ein ausgesprochen kostbares Öl, über die Füße von Jesus. Diese Nadel musste aus Indien importiert werden. Das war damals ein gigantischer Akt. Es war also etwas extrem Kostbares. Und Maria kippt sie über Jesu Füßen und in einem Mal war ein ganzes Jahreseinkommen dahin. So viel wert war ungefähr diese Nadel. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie viel er im Jahr verdient oder an Rente bekommt oder wie auch immer. Es war das Zeichen wahrer, hingebender Liebe zu Jesus. Einer Liebe, die nicht rechnet, sondern die verschwendet. Gleichzeitig rechnet Judas. Judas rechnet und die Schriftgelehrten, die Religionsführer sind dabei, mit Jesus abzurechnen. Weil sie ihn nicht ertragen können, ihn für einen Ketzer halten, für einen Verführer. Judas rechnet aus, was man mit dem Geld hätte alles machen können, um Armen zu helfen. Dieser Judas, der Jesus später verraten hat und der immer mal wieder was abzwackte für sich aus dem Geldbeutel, so heißt es, der jetzt plötzlich ganz besorgt ist um die vielen Armen. Das ist geschehen. Hingabe an Jesus und Spannungen. Die einen, die ihre verschwenderische Liebe zu Jesus demonstrieren, und die anderen, die zurückhaltend sind, ausrechnen, Widerstand leisten. Und dazwischen hält sich ganz vieles auf in dieser kommenden Woche, an diesem Tag, der jetzt kommt. Die Stadt ist randvoll Menschen, alle strömen herbei, das Passafest steht an, es ist das Fest der Befreiung. Und das macht alle nervös. Es ist das Fest, das sie erinnert an ihren großen Gott, der Wunder getan hat, der ihre Vorfahren, ihre Väter und Mütter aus einer 400 Jahre lang dauernden Gefangenschaft, Sklaverei befreit hat aus Ägypten. Das haben sie im Blick, das feiern sie detailliert in diesem Passafest, in diesem Passamahl, und sie loben und preisen Gott, diesen großen Gott, für den nichts unmöglich ist. Es erinnert sie alles an ihren Gott, der Macht hat zu retten, die Ketten der Sklaverei zu zerreißen und die Freiheit zu führen. Und deshalb sind sie in Jerusalem, in der Nähe des Tempels, was für sie das Zeichen der Gegenwart Gottes ist, um ihrer Sehnsucht auch Ausdruck zu verleihen, dass das doch wieder passiert, dass sie wieder von diesem Unterdrückten, von den Befreiern, von den Besatzern befreit werden. Sie sind gekommen, um Gott zu feiern, sich zu erinnern und Hosianna zu rufen. Wir haben es eben gehört, es heißt eigentlich, ach Herr, hilf doch. Das Problem war, zu dieser Zeit hatte es schon die Bedeutung komplett umgedreht und war eigentlich ein Jubelausspruch. Es war schon viel mehr dieses, gelobt sei Gott. Obwohl sie von der Sprache her wussten, dass es eigentlich heißt, ach Herr, hilf, Jahwe, du Gott, der du immer warst und immer sein wirst und bist, hilf doch. Und wir haben es eben gehört, dieses, warum bist du nicht da? Ich brauche doch deine Hilfe. Warum lässt du das alles so über uns geschehen, über uns ergehen, dass die Römer mit uns machen, was sie wollen? Wo bist du? Ach Herr, hilf doch. Es sind wirklich raue Krisenzeiten, die sie erleben. Es ist ein angespanntes Leben. Es fühlt sich alles andere als frei an, in so einer geknechteten Besatzung zu leben. Und die Römer regieren auch mit eiserner Hand. Sie zeigen, wer die wahren Machthaber sind. Israel, das Volk Gottes, lag als gedemütigtes Volk am Boden und fragte sich, Gott, wo bist du? Ach Herr, hilf doch. Was sehnten sie sich nach einem Befreier, nach der Art Mose, der sie in Gottes Namen von der Entwürdigung und der Unterdrückung befreien würde. Die Sehnsucht und der Ruf nach einem Retter oder einem Held oder nach einer Heldin, nach einer starken Frau oder einem starken Mann wird immer dann sehr laut, wenn Krisen kommen. Und es haben Krisen ja so an sich, dass sie verunsichern. Plötzlich bricht das Vertraute und Gewohnte weg. Und für das, mit dem man plötzlich konfrontiert ist, hat man kein Handlungsmuster. Irgendwie wird alles unsicher. Der Boden unter den Füßen fängt so bildlich gesprochen auch an zu wackeln und man weiß nicht mehr, wie man reagieren soll. Die Orientierung geht flöten. Und wenn das wie im Moment auch seit einigen Jahren so passiert, wir haben das in der Pandemie erlebt, jetzt wo Krieg ausbricht, viele Krisen kommen mit, die uns vor ganz neue Herausforderungen stellen, sind alle ganz aufgeregt. Und dann wird die Sehnsucht nach einer Retterfigur, nach einem Erlöser ganz groß und die Rufe auch immer lauter. Das Volk Israel hatte in Jesus diesen Retter ausgemacht, diesen Messias. Sie haben erlebt, wie er Wunder tut, wie unmöglich für ihn keine Option ist, wie er Tausende von Menschen satt macht, wie er Wasser zu Weinen verwandelt, wie er Kranke heilt, Gelähmte wieder laufend macht, wie er Menschen befreit von dämonischen Belastungen. Sie haben erlebt, wie er sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandersetzt, sich mit ihnen anlegt und ihnen Paroli bietet und so eine ganz andere Art von Gottesbeziehung verkündet, wo vorher so viel Religion und Druck und Gesetz war. Und genau so einen brauchten sie, so einen, der jetzt sogar noch einen Toten zum Leben erweckt. Und wie recht sie haben. Wie recht sie haben, dass sie genau so einen brauchen, dass sie sich nach dem Messias, nach dem Retter sehnen, dass sie Hosianna rufen, zum einen, Herr, hilf doch, und zum anderen gleichzeitig, gelobt bist du, der da kommt, du bist doch der Messias. Wie recht sie haben, dass sie von Jesus alles erwarten. Und wie recht sie haben, dass sie jubeln und dass sie Jesus feiern und dass sie ihn willkommen heißen und dass sie in ihm den König sehen. Wie recht sie haben, alles von Gott zu erwarten, deshalb feiern sie doch auch Passafest. Es ist doch nicht nur ein bloßes Fest der Erinnerung, ein Gedenktag, sondern ein Tag, in dem sie sich bewusst machen, der lebendige Gott ist genauso lebendig wie früher. Deswegen feiern wir heute Gottesdienst, die ganze nächste Woche eine Veranstaltung nach der anderen. Das machen wir nicht, weil wir denken, wir müssen es machen oder weil uns langweilig ist, sondern weil wir Karfreitag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern vor Augen haben und uns nicht nur erinnern, was mal vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern dass der gleiche Gott, der damals dem alle Macht gegeben wurde, in Jesus Christus, heute unter uns wirksam ist, heute Menschen rettet, heute Menschen aus der Gefangenschaft, aus inneren Gefangenschaften und äußeren befreien kann. Das deswegen feiern wir das, deswegen denken wir daran, deswegen führen wir uns das vor Augen, um den lebendigen Gott neu zu erleben. Und um zu feiern, dass Gott seine Versprechen hält. Gott ist ein Gott, der seine Verheißungen wahrmacht. Sacharja hatte das hunderte Jahre vorher gesagt. Er wird kommen, dieser König, auf einem Esel. Und das war klar, das war das Zeichen des Messias. Alle Prophetien erfüllen sich. Gott steht uneingeschränkt zu seinem Wort. Dass wir das nicht vergessen, auch wenn es sich lang hinzieht, wenn wir in dieser Zerrissenheit leben zwischen jetzt noch nicht und doch schon, zwischen, dass wir manchmal uns sehnen und fragen, wo ist Gott, und dem Wissen, Gott kommt und wird retten, wie wir es eben in diesem Psalm gehört haben. Dass wir das nicht vergessen, deswegen feiern wir diese Woche. Kommen zur Ruhe, feiern das Abendmahl, schauen aufs Kreuz. Und deshalb feiern wir den Ostermorgen. Und weil wir uns bewusst sind, dass wir in den Krisenzeiten und Kriegszeiten mehr denn je nicht ausschließlich auf die Nachrichten starren und unser Denken und unsere Überzeugungen von all den Neuigkeiten, von all den Dingen prägen lassen, sondern von Christus, dem Planer des Wunders, dem starken Gott, dem Vater der Ewigkeit, dem Fürst des Friedens, auf dessen Schulter die Herrschaft ruht, wie es in Jesaja 9, Vers 5 heißt. Weil der versprochen ist und weil der kommt. Die riesige Menschenmenge hat ihre Hoffnung auf echte Veränderung durch Jesus von Nazareth gesetzt. Sie haben Hosianna gerufen, gepriesen und auch gleichzeitig Gott gebeten, er möge eingreifen. In Psalm 118, Vers 5 heißt es, aus der Not riefe ich zu Gott und er antwortete und der Herr gab mir weiten Raum. Der Herr gab mir weiten Raum. Beides ist drin. In der Not rief ich zu Gott und Gott gibt uns weiten Raum. Dazwischen liegen manchmal nicht nur Stunden, nicht nur Minuten, das wäre uns manchmal lieb, sondern Tage, Wochen, Monate, wo wir denken, Herr, gibt es noch Hoffnung für mich? Gibt es noch Rettung? Hilfst du mir? Und dann feiern sie auch Jesus, weil sie ganz bestimmte Hoffnungen in Jesus setzen. Sie haben ihre Vorstellung davon, wie der Messias handeln soll. Und das geht uns vielleicht genauso, dass wir Vorstellungen haben, wie Jesus doch eingreift. Wir haben viele gute Ideen, wie Jesus uns helfen könnte, wie er unsere Not lindern könnte. Wir könnten ihm gute Vorschläge machen. Und genau das ist aber hier das Problem, dass aus diesem Hosianna, gelobt sei Gott, plötzlich innerhalb weniger Tage das Kreuzige ihn wird. Enttäuschte Hoffnungen. Jesus ist nicht gekommen, um zu töten, um Krieg zu führen gegen die Römer, sondern um zu sterben. Und das war in ihrem Denken nicht drin. Er ist nicht gekommen, um anderen Leid zuzufügen, sondern um selbst zu leiden. Das ist auch schwer zu verstehen, dass Gott kommt und selbst leidet und lieber selbst stirbt und dass das wirkliche Befreiung bedeutet. Gott hält seine Versprechen und Verheißungen, aber er hält sie nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Wir können Jesus nicht in unsere Vorstellungen einsperren. Und es ist wichtig, dass wir nicht unsere Vorstellungen von Jesus feiern und loben, sondern Jesus Christus selbst, der uns immer wieder überrascht, der immer wieder unsere Wege kreuzt, der immer wieder ganz anders sich darstellt, aber viel genialer, viel mit viel mehr Überblick, der unsere Vorstellungen sprengt. Sie feiern den König, weil sie denken, jetzt treibt ihr die Römer aus, jetzt werden wir endlich befreit. Das erste tut er nicht, das zweite tut er. Er befreit, indem er nicht zuerst die äußeren Umstände zu unseren Gunsten und Wünschen und zu unserer Zufriedenheit verändert, sondern unser Herz. So klein fängt's an. So klein fängt's an, wenn unser Herz verändert wird, dass sich dann die äußeren Umstände verändern. Dass wir auch mit einbezogen werden in Gottes Plan und mit einem veränderten Herzen die äußeren Umstände verändern, die uns manchmal so problematisch erscheinen. Dass sich diese Welt nachhaltig verändert, reicht es nicht, an der Oberfläche zu kratzen oder an Äußerlichkeiten, sondern von innen her die Welt zu verändern. Und das hat Jesus Christus gemacht, vor 2000 Jahren. Seitdem sind Milliarden Menschen zum Glauben gekommen. Seitdem haben Milliarden Menschen in ihrer Welt und auch darüber hinaus in der großen Welt Dinge verändert. Menschen Gutes getan. Politische Situationen verändert, Sklaverei abgeschafft, Gesundheitssysteme aufgebaut, in denen wir leben hier in Deutschland. Das kommt von Menschen, die durch Jesus Christus verändert wurden. Hingegangen, Not, Elend, Leid beseitigt, Frieden geschaffen, anstatt Krieg verbreitet. Und es fängt auch alles schon an mit diesem Einzug in Jerusalem. Jesus reitet auf einem Esel. Das war durchaus nicht unüblich, wenn Könige oder prominente Leute auf einem Esel ritten, war das ein ganz eindeutiges Zeichen, dass sie in friedlicher Absicht kamen. Nicht mit Schwert. Wenn diese Könige oder prominente Leute auf Pferden ritten, war das ein Zeichen, jetzt geht's zu den Waffen. Und Jesus reitet auf einem Esel, und wie leicht verpassen wir so die Nuancen, wie Jesus kommt und was Jesus sagt und was er tut, und weil wir mit unseren Vorstellungen so fixiert sind. Das mit dem Esel haben sie scheinbar gar nicht mitgekriegt, dass er in friedlicher Absicht kam. Sie hatten ja gehofft, er greift zum Schwert. Und noch in dem Moment, als Jesus verhaftet wird, sagt er, wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Und begründet wird dieses alles, dieser Einzug mit diesem Esel, mit eben dieser Erfüllung einer Prophetie hunderte Jahre vorher. Hab keine Angst, Tochter Zion. fürchte dich nicht. Immer wieder kommt dieser Satz in der Bibel vor. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder ist es der allmächtige Gott, für den unmöglich keine Option ist, der sagt, hab keine Angst. Wenn ich euch sagen würde, ihr braucht keine Angst zu haben, dann würde ich sagen, du hast leicht reden da vorne. Du kennst meine Situation nicht und du hast vor allen Dingen keine Möglichkeit einzugreifen. Wenn Gott das sagt, hat das eine ganz andere Dimension. Wenn Gott dir zuspricht, hab keine Angst, dann sind das nicht nur Worte, sondern bei Christus und bei Gott werden Worte immer zur Tat. Und er hat uns nicht den Geist der Angst geschenkt, sondern den Geist der Kraft und der Mut und des Mutes und der Besonnenheit und der Liebe und der Besonnenheit. Bei dem Einzug von Jesus ist die Anspannung groß. Die Römer haben Angst, dass es wieder Aufruhr gibt, weil sie mittlerweile sehr genau wissen, dass dieses Fest der Befreiung nur geradezu einlädt, sich wieder aufzulehnen gegen die Römer. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben Angst und sind in Anspannung, dass die Römer zuschlagen und jetzt auch, dass dieser Jesus alles durcheinander bringt, dass dieser Aufrührer alles durcheinander bringt, dem alle Welt nachläuft. Und sie wollen eins, diesen Jesus beseitigen, noch vor dem Passafest. Und die Menschenmenge hat im Laufe der Zeit eine große Anspannung, weil sie Stück für Stück merken, Jesus ist so ganz anders. Bei dem Einzug von Jesus in seine schwerste Woche, wo alle ihn jubelnd zuruft und feiert und ihn willkommen heißt und er auf seine schwerste Woche zugeht, später heißt es dort, meine Seele ist bis zum Tode betrübt. Einige Verse weiter, bis zum Tode betrübt. Was soll ich sagen? Herr, rette mich aus dieser Situation. Dann sagt er den bemerkenswerten Satz, nein, darum bin ich in diese Situation gekommen. Verherrliche deinen Namen. Vater, verherrliche du dich, mach du dich groß. Und das macht genau Gott, indem Christus freiwillig stirbt und der Weg frei ist für uns. Das beginnt mit diesem Palmsonntag. Der König kommt, nicht um zu töten, sondern um zu sterben. Der König kommt, um zu leiden und aufzustehen und uns das wahre, ewige Leben zu ermöglichen. Der König kommt, so ganz anders. Gott hält sein Versprechen. Und ich lade uns alle dazu ein, in der kommenden Woche neu diesen König in den Blick zu nehmen. Nicht unsere Vorstellung von diesem König, sie bewusst auch hinterfragen zu lassen vom Wort Gottes, bewusst genau hinzulesen. Ich lade dazu ein, abends hier zu sein, nicht um Veranstaltungen zu füllen oder irgendwie uns Erfolg zu bringen. Das geht uns nicht mitnichten, sondern um den Blick auf Jesus zu richten und die Herzen und die Ohren und die Hände weit aufzumachen und sagen, Jesus, zeig mir, wie du wirklich bist. Spreng meine Vorstellungen. Ich möchte dich anbeten als den wahren König und möchte dir sagen, du kannst machen in meinem Leben, was du willst, weil du es gut machst. Amen.